Erklärung des Betrugs, die besagt, dass Jesus in Wirklichkeit nie am Kreuz war, weil Gott den ganz kurz vorher durch einen Doppelgänger ausgetauscht hat. Die zweite Erklärung ist der Entfall. Die Auferstehung ist entfallen, sie hat nie stattgefunden. Warum? Jesus war zwar am Kreuz, aber er hat die Kreuzigung irgendwie überlebt. Dritte Erklärung, die Einbildung. Die Jünger haben sich die Auferstehung nur eingebildet, sie hat nie stattgefunden. Vierte Erklärung, der Irrtum. Die Jünger haben deswegen ein leeres Grab vorgefunden, weil sie einfach ins falsche Grab hineingeschaut haben. Fünfte Erklärung, das Missverständnis. Die Jünger haben niemals von einer leiblichen Auferstehung gesprochen, sie haben eigentlich nur eine symbolische gemeint. Und die sechste Erklärung, die Erfindung. Die Jünger haben das, was sie über die Auferstehung erzählt haben, einfach nur erfunden. Das sind so grob zusammengefasst die Erklärungsversuche, die es für die Auferstehung geben kann. Und gegen all diese Erklärungsversuche könnten wir jetzt viele Argumente heranführen und zeigen und sie Schritt für oder einen nach dem anderen sozusagen widerlegen. Aber ich denke, das möchte ich heute nicht machen, ich denke nämlich, dass es einen einzigen Erklärungsversuch gibt, der 5 von diesen 6 Erklärungen völlig entkräftet. Und ich nenne ihn das Argument der Priester. Was ist das Argument der Priester? Wir haben in unserer Geschichte gelesen, dass die Wachen zu den Priestern kommen und dass sie den Priestern von den Ereignissen am Grab berichten. Und darauf heißt in unserem Text, trafen sich die Priester mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft und hätten den Leichnam gestohlen. Bedenk mal, dass die Priester und die Ältesten, die sich da treffen, dass das reiche, mächtige und einflussreiche Menschen sind und dass sie um jeden Preis verhindern wollen, dass sich das mit der Auferstehung im Volk herumspricht. Und die Erklärungsversuche, die wir vorher gesehen haben, die hätten die Priester eigentlich alle nehmen können, oder? Und das Spannende ist, dass sie bei den meisten Erklärungsversuchen sich gar nicht mit den Wachen absprechen hätten müssen. Sie hätten es einfach so verbreiten können, sie hätten dazu nicht die Loyalität der Wachen gebraucht und sie schon gar nicht mit Geld bestechen müssen. Aber stattdessen entscheiden sich die Priester für den letzten Erklärungsversuch, für die erfundene Auferstehung. Warum? Warum wählen sie die Variante, wo sie die Wachen auf ihre Seite ziehen müssen und den Wachen sogar dafür zahlen müssen, damit das Ganze funktioniert? Ich denke, der Grund ist, weil all die anderen Erklärungsversuche damals vor Zeitzeugen einfach nicht standgehalten hätten. Schauen wir uns das noch einmal durch. Der Betrug. Alle Menschen, die damals dabei waren, wussten, dass es wirklich Jesus war, der am Kreuz gehangen ist. Der Entfall. Alle Menschen, die damals dabei waren, wussten, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist. Die Einbildung. Alle Menschen wussten, dass die Leiche wirklich verschwunden war oder konnten das zumindest kontrollieren. Der Irrtum. Alle Menschen konnten zum richtigen Grab gehen und sicherstellen, dass da kein Irrtum vorliegt. Und das Missverständnis. Die Menschen damals konnten mit den Jüngern reden und sie fragen, wie sie das mit der Auferstehung gemeint hätten. Und die Jünger hätten sicherlich von der leiblichen gesprochen. Wir sehen, dass 5 dieser Erklärungsversuche wegfallen. Sie funktionieren für die Priester nicht und so müssen sie sich für den teuersten entscheiden und die Wachen bestechen. Und sie verbreiten eine Geschichte von einer erfundenen Auferstehung. Und der Matthäus schreibt, sie verbreiten diese Geschichte bis auf den heutigen Tag, was beim Schreiben des Evangeliums wahrscheinlich frühestens 20 Jahre nach der Auferstehung war. Die Priester haben also ganze Arbeit geleistet. Aber was sagt uns Matthäus? Genau, das ist der eine, der überbleibt. Was sagt uns der Matthäus in seinem Text? Abgesehen davon, dass er uns davon erzählt, was passiert, denke ich, dass sein Auferstehungsbericht auch eine Antwort auf das Gerücht ist, auf dieses Gerücht der gestohlenen Leiche. Es ist kein Zufall, dass der Matthäus einen Großteil von seinem Bericht den Wachen und den Priestern widmet. Und es ist anzunehmen, dass er seinen Lesern damit Folgendes sagen möchte. Leute, wir haben die Auferstehung nicht erfunden, die ist wirklich passiert. Schauen wir uns die Auferstehung aus den 5 Blickwinkeln an und wir beginnen mit dem ersten Blickwinkel, die Wachen und die Auferstehung. Überlegungen zum Text. Eigentlich beginnt die Geschichte von diesen Wachen ja schon in Kapitel 27. Dort lesen wir, wie sich die Pharisäer daran erinnern, dass Jesus eigentlich schon zu Lebzeiten davon gesprochen hat, dass er nach seinem Tod wieder auferstehen wird. Und die Pharisäer glauben das zwar nicht, aber sie befürchten, dass die Jünger jetzt eine Auferstehung inszenieren könnten, indem sie die Leiche stehlen. Und deswegen gehen die Pharisäer zum Pilatus und bitten ihn, dieses Grab abzusichern, damit eben genau das nicht passiert und die Jünger diese Leiche nicht stehlen. Der Pilatus teilt diese Interessen, er will auch nicht, dass da irgendwie ein weiterer Skandal um Jesus entsteht, und er willigt ein. Und es werden 3 Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Die 3 Sicherheitsmaßnahmen sind ein Stein, der wahrscheinlich 1,5 bis 2 Tonnen schwer war. Zwar hat man diesen Stein im Nachhinein noch wegrollen können und das war auch so gedacht, aber sicher nicht heimlich und unauffällig. Die 2. Sicherheitsmaßnahme, ein römisches Siegel, das garantiert hat, dass man diesen Stein nicht unbemerkt bewegen hätte können. Und allein der Versuch, das zu tun, hätte gesagt, dass man sich gegen Rom stellt und darauf wäre die Todesstrafe gestanden. Und die 3. Sicherheitsvariante ist die Wachmannschaft, höchstwahrscheinlich aus 16 Soldaten bestehend. Und diese Soldaten hätten alle mit ihrem Leben bezahlt, wenn auch nur ein einziger von ihnen während des Dienstes eingeschlafen wäre, sich hingesetzt hätte oder sich auch nur angelehnt hätte. Ich denke, dass diese 3 Sicherheitsmaßnahmen zeigen, ein Diebstahl der Leiche durch die Jünger wäre eigentlich unmöglich gewesen. Und damit geht den Priestern auch dieser letzte Erklärungsversuch in Wirklichkeit verloren. Jetzt könnte man noch sagen, naja, vielleicht sind ja die Wachen erfunden worden. Immerhin ist Matthäus der Einzige, der von diesen Wachen erzählt. Alle anderen Evangelisten erwähnen diese Wachen nicht. Gut, vor Zeitzeugen hätte der Matthäus diese Wachen wahrscheinlich schwer erfinden können. Und diese Geschichte mit diesen schlafenden Wachen und diesem gestohlenen Leichnam, die hat sich scheinbar auch bis Rom herumgesprochen. Immerhin gibt es die sogenannte Nazareth-Tafel, wo ein Cäsar eine Verordnung ausspricht und sagt, du darfst absolut niemandem erlauben, jene, die bestattet wurden, herauszuholen. Aber wenn es doch jemand tut, wünsche ich, dass er mit dem Tode bestraft wird. Diese Tafel ist zwar umstritten, aber wir können nicht abstreiten, dass sie vielleicht eine Reaktion Roms darauf war, dass Jesu Leiche verschwunden ist. Was für die Auferstehung spricht? Die Wachen sind ein ganz gutes Argument gegen die Annahme, dass die Auferstehung von Jesus erfunden worden ist. Warum? Seine Jünger hätten die Leiche unter diesen Umständen unmöglich stehlen können. Eine spannende Parallele. Das römische Gesetz hat verlangt, dass die Wachen, die in ihrem Dienst versagt haben, dass diese Wachen mit dem Tod bestraft werden. Und tatsächlich ist es so, dass die Bibel jedem Menschen dieses Versagen zuschreibt. Sie sagt, wir haben gesündigt und in unserem Leben kommt die Herrlichkeit Gottes nicht mehr zum Ausdruck. Wie die Wachen sind wir alle vor Gott Versager. Und wie im römischen Gesetz heißt es auch im göttlichen, die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Auch für unser Versagen gibt es, so sagt die Bibel, eine Todesstrafe. Und wenn wir diesen verstörenden Gedanken annehmen, dann stellen wir uns vielleicht die Frage, naja, wie sind die Wachen eigentlich entkommen? Wie haben sie es geschafft, dem Tod zu entrinnen? Und die Antwort werde ich jetzt noch nicht geben. Festhalten möchte ich an der Stelle, das Grab ist leer, weil Jesus auferstanden ist, und für die Wachen hat das Angst und Tod bedeutet. Kommen wir zur 2. Gruppe, den Priestern. Und wieder Überlegungen zum Text. Die Wachen haben den Priestern jetzt also von dem Grab berichtet. Und die Priester müssen sich an der Stelle gefragt haben, ob das wirklich stimmen kann, dass Jesus auferstanden ist und was das eigentlich für sie zu bedeuten hat. Jedenfalls muss den Priestern an der Stelle einiges klar gewesen sein. Erstens, die Leiche ist weg. Zweitens, die Jünger konnten die Leiche unmöglich gestohlen haben. Drittens, die Leiche lag genauso lange im Grab, wie Jesus gesagt hat, dass es dauern wird, bis er wieder aufersteht. Und viertens, der Engel, von dem die römischen Soldaten berichten, ist ein Beweis für göttliches Eingreifen. Was tun die Priester an der Stelle? Es heißt, dass sie sich mit den Ältesten versammelt haben und Rat gehalten haben. Und ich möchte in Anlehnung an Psalm 1 diesen Rat einmal den Rat der Gottlosen nennen. Wir sehen die Priester und die Ältesten und die Pharisäer immer wieder, wie sie sich beraten, wenn es um Jesus geht. Sie fragen sich, wie sie ihn töten können. Sie fragen sich, wie sie ihn fangen können. Sie fragen, wie sie ihn greifen und töten können. Sie fragen, was sie mit dem Geld tun sollen, das für seinen Verrat ausgegeben wurde. Sie fragen, wie sie ihn anklagen können. Und jetzt fragen sie, wie sie seine Auferstehung vertuschen können. Man kann den Priestern vielleicht zugute halten, dass sie nicht verstanden haben, wer Jesus wirklich war. Aber dieses Argument hält nicht lange, weil spätestens nach der Auferstehung hätten die Priester keine Entschuldigung mehr gehabt. Sie fragen ganz aktiv, trotz aller Zeichen, die sie sehen, wie sie die Auferstehung vertuschen können. Und damit fragen sie eigentlich, wie können wir verhindern, dass Menschen an Christus glauben? Kommen wir vom Rat der Gottlosen zum Weg der Gottlosen. In Sprüche 12 heißt es, die Gedanken der Gerechten sind Recht und die Überlegungen der Gottlosen sind Betrug. Der Rat der gottlosen Priester macht genau das. Sie überlegen, wie sie betrügen können. Nicht nur sind sie selber vom Weg abgewichen, sondern sie haben viele zu Fall gebracht. Und über Priester wie sie sagt Gott, die Lippen des Priesters sollten Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund. Denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg. Ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht, habt den Bund Levis gebrochen. Die Priester, die Jesus verurteilt haben, haben seine Auferstehung ganz bewusst abgelehnt und vertuscht. Sie sind halsstarrig an Herz und unbeschnitten an Herz und Ohren. Zumindest bezahlt auch Stephanus mit seinem Leben, als er ihnen das wahrscheinlich nur wenige Monate später vorwirft. Indem er sagt, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Was für die Auferstehung spricht. Die Priester haben sich ganz, ganz bewusst gegen Gott und gegen Jesu Auferstehung gestellt. Aber trotz des ganzen Geldes, trotz der ganzen Macht, trotz des ganzen Einflusses, den sie hatten, haben sie nicht verhindern können, dass sich das Evangelium verbreitet hat. Warum? Sie hatten keine Leiche, sie hatten keinen Beweis, dass die Jünger mit dem, was sie sagen, Unrecht hatten. Das Schweigen der Priester ist ein Argument für die Auferstehung. Eine spannende Parallele. Wir haben vorher festgehalten, dass die Wachen für ihr Versagen mit der Todesstrafe bestraft hätten werden müssen. Wie sind die Wachen diesem Urteil eigentlich entkommen? Und wir haben auch festgehalten, dass es uns genauso geht und dass auch das göttliche Gesetz für unser Versagen den Tod fordert. Wie sind die Wachen diesem Urteil entkommen? Der göttliche Ausweg gegen die Todesstrafe ist ein stellvertretendes Opfer, das durch einen Priester dargebracht wird. In der Bibel heißt es über das, was ein Hohepriester eigentlich ist. Ein Hohepriester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird, mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden, Gaben und Opfer darzubringen. Wenn wir in unseren Text schauen, sehen wir Priester. Aber diese Priester haben die römischen Soldaten vielleicht vor der römischen Strafe gerettet, aber sicher nicht vor der göttlichen. Sie waren selber längst abgewichen von dem Weg und haben viele zu Fall gebracht. Sie hätten für die Sünden anderer vor Gott eintreten sollen, waren aber nicht einmal bereit, ihre eigenen einzugestehen. Und als Stephanus sie mit der Wahrheit konfrontiert hat, da ergrimmten sie in ihren Herzen und knirschten mit ihren Zähnen gegen ihn, heißt es. Und dieses Zähneknirschen ist in der Bibel ein Symptom für Menschen, die Gott nicht akzeptieren und die sich ganz, ganz bewusst gegen Gott stellen. Es ist der Zustand der Hölle. Auch wenn es eigentlich von den römischen Soldaten unbewusst klug war, zu Priestern zu gehen mit ihrem Problem, sind sie zu Priestern gegangen, die niemandem etwas nutzen, die in Wirklichkeit nur schaden. Das Grab ist leer, weil Jesus auferstanden ist. Die Priester reagieren darauf mit Ablehnung und Verleugnung. Kommen wir zur nächsten Gruppe, den Frauen. Wieder Überlegungen zum Text. Die Jünger und damit auch die Frauen sind Jesus nachgefolgt. Jesus war für sie unter anderem der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das Brot des Lebens, der Worte des ewigen Lebens hat und der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber mit Jesu Tod werden die Jünger und damit auch die Frauen, desillusioniert und orientierungslos. Sie rechnen nicht mit einer leiblichen Auferstehung von ihrem Herrn. Und so kommen die Frauen am dritten Tag zum Grab, um die Leiche Jesu zu salben. Aber dort begegnen sie einem Engel und dieser Engel fordert sie auf, dass sie sich nicht fürchten sollen, dass sie das leere Grab besichtigen sollen, dass sie den Jüngern die Auferstehung berichten sollen und dass sie die Jünger nach Galiläa bestellen sollen. Und dann heißt es weiter, dass die Frauen das Grab mit großer Furcht verlassen haben. Genau wie die Wachen, mit großer Furcht. Aber im Gegensatz zu den Wachen auch voller Freude. Und dann begegnet ihnen Jesus und sie werfen sich vor ihm zu Boden und beten ihn an. Und er wiederholt den Auftrag des Engels. Frauen waren in der damaligen Gesellschaft weniger wert als Männer. Sie waren weniger geachtet, sie waren weniger gebildet und ihr Wort hatte keinen Wert. Und doch sind es Frauen, die zuerst von der Auferstehung erfahren. Es sind Frauen, die den Jüngern davon berichten sollen. Und während die starken Soldaten beim Anblick des Engels vor Furcht beben, sollen die schwachen Frauen sich nicht fürchten. Gott hat gerade die ausgewählt, die als ungebildet gelten, um so die Weisen in den Schatten zu stellen. Ja, die Schwachen in der Gesellschaft hat Gott ausgesucht, um die Mächtigen an ihren Platz zu verweisen. Auf diese Weise kann sich kein Mensch mehr auf seine eigenen Leistungen berufen. Was für die Auferstehung spricht. Die Frauen sind ein Argument für die Auferstehung. Wenn man die Geschichte der Auferstehung erfunden hätte, dann wäre man doch nie auf die Idee gekommen, dass man die Frauen als die ersten Zeugen dieses Berichts erfindet. Eine spannende Parallele. Die Wachen haben versagt. Sie waren des Todes. Und wir haben festgestellt, dass auch wir in Gottes Augen versagt haben und auch wir Todgeweihte sind. Aber Gott ist ein Gott, der retten will. Und die Lösung, die er zu bieten hat, ist das Opfer eines Mittlers. Die Priester, zu denen die Wachen gegangen sind, waren leider keine Mittler. Sie waren in der eigenen Sünde gefangen. Und trotzdem braucht jeder Mensch einen Hohenpriester. Wir haben einen Hohenpriester nötig, an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einen Hohepriester, der vollkommen retten kann und der nie aufhören wird, für uns einzutreten. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ein solcher Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über den höchsten Himmeln ist. Ob den Frauen zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass Jesus dieser Hohepriester ist? Vielleicht noch nicht, aber sie mussten seine Auferstehung nicht fürchten. Warum? Weil sie den Gekreuzigten gesucht haben. Das Grab ist leer, weil Jesus auferstanden ist. Für die Frauen bedeutet das Freude und Leben. Damit kommen wir zur vorletzten Gruppe, die Jünger. Überlegungen zum Text. Eigentlich kommen die Jünger in dem Text nicht wirklich vor. Sie werden nur indirekt erwähnt und wenige Sätze nach unserem Textabschnitt endet das gesamte Matthäusevangelium. Wir lesen dann noch in ein paar Sätzen, wie die Jünger nach Galiläa gehen, wie sie Jesus dort treffen und wie er ihnen den Missionsbefehl erteilt. Aber was ist dann passiert? Das, was Jesus angekündigt hat. Die Jünger sind seine Zeugen geworden. Zuerst in Jerusalem, dann in ganz Judäa und Samaria und dann bis ans Ende der Erde. Und überall haben sie das Evangelium, die frohe Botschaft, verbreitet. Was ist das Evangelium? Der Paulus fasst so zusammen. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Im Übrigen, sagt der Paulus, ist die Botschaft, die wir verkündigen, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Paulus und die anderen Apostel verkünden also einen auferweckten Christus. Sie werden dafür verspottet, verfolgt, gefangen genommen, verprügelt und bis auf Johannes sterben wahrscheinlich alle den Märtyrertod. Was für die Auferstehung spricht. War den Aposteln die Geschichte, die sie angeblich erfunden haben, wirklich so wichtig, dass sie dafür bereit waren, ihr Leben aufzugeben, in fremde Länder zu geben und dafür zu sterben? Wohl kaum. Der Missionseifer der Apostel ist ein weiteres Argument für die Auferstehung. Wäre Jesus im Grab geblieben, dann wäre seine Geschichte in Judäa geblieben. Und nach ein paar Generationen wäre sie wieder vergessen worden. Eine spannende Parallele. Für die Wachen hat die Auferstehung Angst und Tod bedeutet. Die Hohepriester haben sie abgelehnt und verleugnet. Für die Frauen hat die Auferstehung Freude und Leben bedeutet. Die Jünger haben sie angenommen und verkündet. Wenn ein Todgeweihter durch einen Mittler zu Leben und zu Freude findet, sollte er das dann nicht verkünden? Und damit kommen wir zur letzten Gruppe, und zwar, genau, das noch. Damit kommen wir zur letzten Gruppe, du und die Auferstehung. Wie war das nochmal mit dem Evangelium? Paulus hat es so zusammengefasst. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung der Schrift. Ein interessantes Detail an der Stelle ist der Grund, warum Jesus gestorben ist. Hier steht drinnen, dass er das für unsere Sünden gemacht hat. Und der Paulus schreibt weiter, angenommen es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Warum also ist die Auferstehung von Jesus so ein wichtiger Bestandteil vom Evangelium? Weil wir immer noch in unseren Sünden wären, wenn er nicht auferstanden wäre. Und selbst wenn Gott uns die Sünden vergeben könnte, was würde uns das bringen, wenn unser Gott nicht mächtig genug wäre, dass er uns auch vom Tod befreien könnte? Paulus schreibt weiter, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die ihm im Glauben an ihn gestorben sind, so auferstehen werden. Und das ist das Evangelium, dass Gott uns nicht nur von der Sünde, sondern auch vom Tod befreien kann. Jesus ist der im wahrsten Sinne des Wortes lebendige Beweis dafür. Was für die Auferstehung spricht. Das Leben der Jünger war ein Argument für die Auferstehung. Wäre Jesus im Grab geblieben, dann wäre seine Geschichte in Judäa geblieben und nach ein paar Generationen wieder vergessen worden. Jesus wäre dann nicht mehr als eine unbedeutende Randnotiz in der Geschichte der Menschheit gewesen. Aber es ist anders, weil heute, jetzt gerade, lesen wahrscheinlich weltweit Millionen von Menschen, was damals vor 2000 Jahren in einer Provinz am Rand vom Römischen Reich passiert ist. Und weil Jesus lebt, verändert Jesus heute noch Leben. Was für die Auferstehung spricht? Na, wir hoffentlich. Schau mal, dass unser Leben ein Argument für die Auferstehung ist. Eine spannende Frage am Schluss. Wir haben gesehen, dass für die Wachen die Auferstehung Angst und Tod bedeutet hat. Für die Frauen hat sie Freude und Leben bedeutet. Die Frage ist, was bedeutet sie für dich? Wir haben gesehen, dass die Hohepriester mit Ablehnung und Verleugnung reagiert haben. Wir haben gesehen, dass die Jünger mit Annahme und Verkündigung reagiert haben. Wie reagieren wir auf die Auferstehung? Und wenn es wahr ist, dass jeder Mensch totgeweiht ist, wenn es wahr ist, dass es ein vollkommenes Opfer braucht, um gerettet zu werden, wenn es wahr ist, dass es einen vollkommenen Hohepriester braucht, um Mittler zu sein, wenn es wahr ist, dass Jesus am Kreuz dieses Opfer geworden ist und wenn es wahr ist, dass Jesus durch seine Auferstehung dieser Hohepriester geworden ist, wenn es wahr ist, dass wir durch ihn ewiges Leben haben können, dann will ich jetzt abschließend Jesus zitieren. Danach werde ich gehen und danach gibt es eine Zeit, wo wir ruhig sein können und wo wir auch gemeinsam beten können. Jeder für sich leise, wenn er möchte und jeder, der möchte, auch gerne laut in der großen Runde. Ich möchte Jesus zitieren und am Ende von seinem Zitat stellt Jesus eine spannende Frage. Und ich möchte dich bitten, lass ihn diese Frage dir stellen. Jesus sagt, ich selbst bin die Auferstehung und auch das Leben. Jeder Mensch, der mir sein Vertrauen schenkt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und jeder, der im Vertrauen auf mich lebt, wird überhaupt nicht sterben bis in alle Ewigkeit. Glaubst du das?